Europa von unten.
Europa od spodaj.
Europe from down below.
L'Europe vue d'en bas.
Europa, visioni da sotto.
Europa, una mirada da bajo.
Herzlich willkommen, Dobrodošli bei Europa von unten. Unsere Sendung hat heute den Themenschwerpunkt Ukraine. Einmal aus dem Grund, weil wir selber dort waren, und zwar in Transkarpatien und in Kiew im Februar. Zum Zweiten hat der Europarat seine Ministerratskonferenz zur Medienpolitik dort abgehalten. In dem Rahmen sprachen wir dann auch mit einem Medienexperten in der Ukraine selbst. Und ganz zum Schluss, zum Temperatur- und Mentalitätsausgleich, geht es dann nochmal nach Brasilien, wo Heike Schiebeck vom Europäischen Bürgerforum am Sozialforum in Porto Alegre teilgenommen hat. Aber nicht nur das, sie hat auch in einer landlosen Siedlung mehrere Tage verbracht.
Durch die Sendung führen Sie heute Gabi und Helmut Peissl. Wir wünschen allen eine spannende Stunde mit Europa von unten.
Das große Ereignis der Orangenen Revolution ist schon vorbei, als wir zu einer Reise in die Ukraine aufbrechen, um dort mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Milieus zu sprechen. Das Dorf Nischnir und seine Umgebung liegen unter einer festen Schnee- und Eisdecke. Selbst schuld, wer jetzt unterwegs ist. Aber nicht nur wir sind so verwegen. Michael Svestovic treffen wir im ersten Hotel am Platz von Mukatschewo. Anfang 30 könnte man den ruhigen und bedachten Menschen schätzen, der Mitbegründer der Website Maidan.org in der Ukraine ist. Die Website war und ist die wichtigste Informationsquelle für die Oppositionsbewegung seit den Wahlen. Svestovic ist nach Transkarpatien gekommen, weil auch nach der Amtseinführung des neuen Präsidenten Viktor Juschtschenko der Normalzustand im Land nicht eingekehrt ist. Allen Ortens bringt die Bevölkerung ihre Meinung zur lokalen Situation zum Ausdruck. Hier wegen der Besetzung eines Schuldirektorenpostens, da wegen dem unliebsamen Bürgermeister. Michael Svestovic bezeichnet sich selbst als Aktivist. Wir sprachen mit ihm über seine Vorstellungen über die unmittelbare Zukunft.
Есть такой у нас поэт был советский, который говорил, сказал, что есть революции начала, нет революции конца. То есть революция, конечно, она закончилась, и вообще неизвестно, можно ли это назвать революцией.
Ein sowjetischer Dichter hat einmal gesagt, die Revolution hat einen Anfang, aber kein Ende. Natürlich hat die Orangene Revolution ihr Ziel erreicht. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob man sie als echte Revolution bezeichnen kann. Da gibt es sehr unterschiedliche Ansichten. Tatsache ist, das autoritäre Regime, das in der Ukraine herrschte, gehört der Vergangenheit an. Vor uns liegen jetzt große Aufgaben. Dazu gehört die Beseitigung aller Strukturen und die Absetzung aller Personen, die den ukrainischen Autoritarismus ausmachten und für die der Name Kutschma stellvertretend ist. Bestimmte Leute sind erst im letzten Moment ins Lager der Opposition gewechselt. Solange die orangene Bewegung noch nicht überhand hatte, haben sie sie bekämpft. Heute beteuern die gleichen ihre Loyalität zur neuen Regierung. Aber nicht nur ganz konkrete Personen müssen bekämpft werden. Es muss auch ein völlig neues Verhältnis zwischen den Bürgern und dem Staat aufgebaut werden.
Между разными ветвями власти, это тоже все есть кучмизм. Поэтому декучмизация включает в себя как борьбу с конкретными людьми, с конкретными проявлениями кучмизма, так и построение новых отношений между государством и народом.
In der unabhängigen Studentenszene in Kiew, ein wichtiger Teil der Oppositionsbewegung PORA, macht man sich diesbezüglich keine Illusionen.
I don't expect anything from this Yushchenko team. He already showed.
Ich erwarte mir gar nichts von diesem Juschtschenko-Team. Schon in den ersten Wochen seiner Amtszeit hat sich gezeigt, wie absolut undemokratisch er ist. Der gleiche Typ wie Kutschma, nur ein bisschen jünger. Aber weil er in einem moderneren Politstil daherkommen muss, haben lokale und demokratische Initiativen vielleicht mehr Spielraum.
Sergej und seine Freunde haben seit geraumer Zeit persönliche Kontakte zur autonomen Szene und alternativen Bewegungen. Ihre Aktionen beschränken sich nicht auf innenpolitische Themen, sondern sind punktuell, oft spontan, so wie die Antikriegsdemo bezüglich des Iraks. Pora als strukturierte Opposition zur Regierungsbank ist für diese Leute keine Option. Was wird jetzt aus Pora? Ein Sprungbrett für Karrieristen der neuen Ära oder eine außerparlamentarische Bewegung?
Etliche werden ihr Engagement bei Pora aufgeben. Ich finde das auch normal, denn Pora ist gerade in der letzten Phase der Kampagne sehr umfangreich geworden. Die Leute wollten in erster Linie dieses unerträgliche Regime stürzen und viele von ihnen werden jetzt fertig studieren, ihrer Arbeit nachgehen, ja, und an ihre Karriere denken. Andere werden bei Pora bleiben und weitermachen, indem sie jetzt gegen bestimmte Personen mobilisieren, mit anderen vielleicht kooperieren, also je nachdem, wie sich die neuen Verantwortlichen verhalten. Für uns schließen sich Kooperation und kritische Position beziehen überhaupt nicht aus. Wir sind der Wachhund, der bellt, sobald jemand die Prinzipien der Demokratie missachtet, Gesetze verletzt oder versucht, die Meinungsfreiheit einzuschränken.
Володя такой Ветрович, если вы знаете, что мы будем гавкать на каждого, который будет нарушать законы и принципы демократии, свободы слова.
In den westeuropäischen Medien werden Revolten wie die in Serbien, dann Georgien, der Ukraine und sogar im Libanon gerne in eine Linie gestellt. Es ist eine willkommene Form von gewaltfreiem Widerstand. Durch Korruption geprägte, sperrige Regierungen werden von der eigenen Bevölkerung gestürzt, die offenbar nichts sehnlicher wünscht als den Anschluss an eine neoliberale Wirtschaftspolitik. Viele Kritiker sehen in diesen Revolten eine vom Westen manipulierte, wenn nicht direkt von der USA finanzierte Strategie, in der die NGOs und humanitäre Organisationen eine Vorbereiterrolle haben. Unsere diversen Gesprächspartner stellten einen Austausch mit ausländischen Widerstandsgruppen gar nicht in Abrede. Zur Finanzierung und Manipulation der Bewegung, sagt Sergej.
Not really, no. Of course, people knew about these examples in Georgia and Serbia, but it doesn't mean that we use this model.
Natürlich haben die Leute die Beispiele von Serbien und Georgien gekannt, was nicht heißt, dass sie uns als Modell gedient haben. Niemand hat eine Ahnung, wie sie in Serbien oder Georgien ihre Untergrundzeitung gemacht haben oder ihre Affinitätsgruppen gebildet haben. Von uns war niemand vorbereitet. 90% der Leute waren emotionell getrieben. Denn das war kein Komplott, das war eine emotionelle Explosion.
It wasn't like a complot, yes. No, not at all. It was an emotional explosion, I would say.
Professor Sigov vom Zentrum für Geisteswissenschaften an der Universität in Kiew beschäftigt sich schon lange mit der Dokumentation und Weitergabe von widerständischem Denken. In seiner Edition L'Esprit et Lettres wurden unter anderem die Bücher von Hannah Arendt und Paul Ricoeur ins Ukrainische übersetzt. Sein Institut lud zu zahlreichen runden Tischen seit 1992. Um eine politische Eskalation der Situation zwischen den letzten beiden Wahlgängen zur Präsidentschaft zu verhindern, trafen sich in den Institutsräumlichkeiten in- und ausländische Politiker zum Krisenmanagement. Professor Sigov gilt als Brückenbauer zwischen den Kulturen.
Et je pense que à Kiev, au moment de ce qu'on appelle la Révolution Orange,
die orangene Revolution in Kiew, die Bewegung des Widerstandes, des Nonkonformismus, war einerseits inspiriert von Denkerinnen wie Hannah Arendt. Zum anderen wollte man die Tradition des gewaltfreien Widerstandes fortsetzen, mit der Perspektive, die Erfahrungen von Prag 68, aus Budapest und aus Polen weiterzugeben. Ja, noch viel weiter nach Osten, bis ins Zentrum der Ex-Sowjetunion, die Fähigkeiten zur Demokratisierung der Gesellschaft vermitteln.
Une capacité de démocratiser la société.
Professor Sigov ist stolz, die Revolution von Anfang an unterstützt zu haben. Für ihn ist es auch ganz selbstverständlich, dass die enormen Reformvorhaben nur mit ideeller und auch mit materieller Unterstützung aus dem Ausland geschehen können. Er selbst arbeitet seit Jahren so. Michael Svestovic weiß, dass es zweckgebundene Gelder für einige Seminare von Pora aus London und den Niederlanden gab und für ein Sommercamp auch Unterstützung aus ukrainischen Wirtschaftskreisen. Obwohl er keinen Gesamtüberblick über die Finanzierung der Opposition hat, ist er ganz fest überzeugt, dass ausländische Gelder und NGOs, wie zum Beispiel die Soros Foundation, keine ausschlaggebende Rolle spielten. Als Beispiel nennt er die Website Maidan.org.
Для Майдану фінансування не нужно большого.
Für die braucht es keine großen Summen. Maidan.org ist ein Projekt auf freiwilliger Basis. Es gibt keine Löhne. Anfänglich waren 55 Korrespondenten beteiligt. Mittlerweile sind es 64. Auch die Techniker arbeiten unentgeltlich. Wir müssen nur den Server bezahlen. Das Geld dafür treiben im Ausland Studierende durch Spenden auf. $1,000 pro Monat bekommen wir zusammen und die reichen aus. Wir haben kein eigenes Büro und keine eigenen Computer. Jeder nutzt das Internet von seinem Arbeitsplatz aus oder falls er zu Hause einen Zugang hat. Mit der Website wird es keine Probleme geben. Die wird sicher weiterlaufen.
Jetzt, wo die Ukraine aus den Schlagzeilen der internationalen Presse verschwunden ist, wird es generell schwieriger, Unterstützung für Projekte zu finden, meint Svestovic. Auch wenn mit der Wahl Juschtschenkos der Schwenk Richtung Europa vollzogen ist, die Sache ist noch nicht gewonnen.
Europa ist ein Ideal, das sich vorstellt. Europa ist nicht das, was jetzt in der Ukraine ist, was uns nicht gefällt. Europa ist nicht Russland. Europa ist nicht Amerika.
Europa ist so etwas wie ein Ideal, das sich jeder anders vorstellt. Europa ist nicht das, was wir zurzeit in der Ukraine leben und was uns nicht gefällt. Europa ist anders als Russland. Es ist auch nicht wie Amerika mit seinem Individualismus, wo der Staat sehr weit weg ist von den Bürgern, wo es keinen sozialen Schutz gibt und wo jeder schauen muss, wie er zurechtkommt. Europa ist ein Ideal. In Europa gelten im Allgemeinen die Regeln des freien Marktes. Das heißt, es gibt keine Unternehmen, die vom Staat bevorzugt werden. Und umgekehrt kann kein Unternehmer den Staat unter Druck setzen. Es gibt keine Korruption und vor den staatlichen Institutionen sind alle gleich. Das ist Europa. Das ist Demokratie und Meinungsfreiheit. Dazu gehören die Existenz freier Medien, wo jeder seine mehr oder weniger objektive Sicht zu Fragen des Landes publizieren kann. Natürlich, nirgendwo in der Welt wird dieses Ideal tatsächlich existieren. Das ist wie der Horizont, den man nie erreicht.
Нигде гражданское общество в целом, его идеале не может быть построено. Это как горизонт, к которому всегда идешь, но не дойдешь никогда.
Svestovic bezeichnet sich selbst als neokonservativ in Wirtschaftsfragen und neopositivistisch, was die Philosophie angeht. Durch einen sozusagen gesunden Konkurrenzkampf würde alles an den rechten Platz gestellt, meint er. Natürlich kennt er die Korruptionsaffären von Berlusconi und die französischen Wirtschaftsschiebereien. Das erschüttert seinen Glauben an das Regulativ des Marktes aber in keiner Weise. Was sie sich unter einer europäischen Ukraine vorstellen könnten, fragten wir auch die Studenten in Kiew, die uns zu einem Treffen in einem fürchterlich nüchternen Fastfood-Lokal eingeladen hatten. Mischa und Sergej auf unsere Frage.
Wenn es keine kriminelle Repression durch die Machthaber mehr gibt, wenn sie sich selber an ihre Gesetze halten, würde mir das schon reichen.
As I said, that will be enough.
Of course, I understand that corporations will invade Ukraine, sure. And after, I don't know,
sicher werden europäische Firmen die Ukraine überschwemmen, ganz sicher. Ich schätze, in 5 Jahren ist die Ukraine im Besitz von Europäern. Aber es gibt doch noch einen positiven Aspekt. Das ist die Reisefreiheit für Leute wie mich und meine Freunde. Wir sind vor 3 Monaten wirklich vor einer harten Wahl gestanden. Sich für Europa entscheiden mit allen Nachteilen, aber einigen wenigen Vorteilen, oder sich für Russland entscheiden. Und ich kann wirklich überhaupt nichts Positives im modernen Russland erkennen. Es war die Wahl zwischen Pest und Cholera.
Kein Grund für Enthusiasmus in der Ukraine also. Dennoch waren sich alle unsere Gesprächspartner einig, dass die Orangene Revolution ein ganz wichtiger Schritt zur Überwindung des Homo Sovieticus war, der sich durch Hinnehmen und Erdulden von Schikanen und Willkür ausgezeichnet hat, so unser Gastgeber Viktor. Er, auch so um die 30 Jahre, ist wie viele andere noch mit der Devise »Initiative wird bestraft« aufgewachsen. Jetzt gibt es eine Chance, ungestraft aktiv zu sein.
Kleiner Schritt, nächster Schritt. So geht es uns. Vielleicht haben wir so ein paar lokale Erfolge. In einigen Regionen der Ukraine, in ein paar kleinen Städten, ist die lokale Demokratie erwacht, ganz plötzlich. Diese Orte waren sehr aktiv in den letzten Monaten und es hat sich für sie ausgezahlt. Sie hatten Erfolg. Und gerade diese Regionen könnten jetzt zu Zentren für die Entwicklung von Demokratie werden. For local democracy. Die nahezu lückenlose Kontrolle über das ukrainische Mediensystem war eine der wichtigsten Stützen des Regimes von Präsident Kutschma. Während des vergangenen Präsidentschaftswahlkampfes gab es so auch nur einen einzigen Fernsehsender, den Kanal 5 in Kiew, der annähernd ausgewogen über alle Kandidaten berichtete. Kein Wunder also, dass heute der Umbau der Medienlandschaft auf der Prioritätenliste der neuen Regierung weit oben gereiht ist. Neben den hoffnungsvollen Erwartungen an die neue Regierung gibt es aber auch Stimmen, die vor allzu übertriebenem Optimismus warnen. Auch die neue Regierung unter Präsident Juschtschenko könnte nur ungern auf den weitgehenden Einfluss auf die staatlichen Medien verzichten wollen. In den letzten Monaten entstanden Zusammenschlüsse zahlreicher NGOs, die sich für die Diversifizierung der ukrainischen Medienlandschaft einsetzten. Wir sprachen über die Mediensituation und ihre Perspektive mit Taras Shevchenko, Medienjurist von Internews in der Ukraine.
Station media here in Ukraine is changing very much day after day. And the station that it was before the revolution, before election, can be described by a sort of monopoly on the market of the media, especially it is about television.
Die Mediensituation ändert sich derzeit sehr schnell. Vor dem Umbruch war die Medienlandschaft von einer Monopolsituation geprägt, ganz besonders was das Fernsehen betrifft. Das Fernsehen ist einfach das wichtigste Medium und alle Politiker sicherten sich ihren Einfluss. Es gab zwei oder drei wichtige Player und die agierten alle im Sinne der alten Regierung. Eine Gruppe kontrollierte drei landesweite TV-Ketten. Die waren mit den sogenannten Sozialdemokraten verbunden. Eine andere Mediengruppe war eng mit dem Schwiegersohn des ehemaligen Präsidenten Kutschma verbunden. Eine andere wiederum stand unter dem Einfluss der Donetsk Group des regierungsnahen Präsidentschaftsanwärters Janukowitsch. Und dann war natürlich der Staat selber ein wichtiger Player. Wir haben viele Medien unter direktem Einfluss des Staates und sogenannte Gemeindemedien, die unter direkter Kontrolle der lokalen Verwaltungen und Regierungen stehen. Das gilt für beide Bereiche, für den Rundfunk und auch für die Presse.
Also state itself was very very big player on the market of media because we still have very big part of state media and so-called municipal media that is under control of local administrations and local government. And this part is pretty big both for press and for audiovisual media.
Geht man von den zugelassenen Rundfunkveranstaltern aus, könnte die Medienlandschaft sehr vielfältig sein. Derzeit gibt es über 1200 zugelassene Veranstalter von Radio- und Fernsehprogrammen. Aber nur drei der unzähligen Fernsehkanäle sind in der Lage, mehr als 80% des Landes zu versorgen. Selbst von den landesweiten Radiosendern können nur einige in den ländlichen Gebieten empfangen werden. Es gibt 220 lokale Radioveranstalter und eine große Zahl von Kabelrundfunkbetreibern. Das Kabelnetz war bereits zur Zeit der Sowjetunion auch in ländlichen Gebieten gut ausgebaut und der Anschlusspreis von 50 Kopeken ist seither unverändert niedrig. Aber ob all diese Programme auch in Zukunft weiter vor allem den politischen Interessen ihrer Besitzer dienen oder es zu einer teilweisen Demokratisierung kommen wird, ist offen.
I think the biggest change that will take place is shifting national television company to more public service broadcasting because
die wichtigste Veränderung, die jetzt passieren muss, ist die Umgestaltung des staatlichen Fernsehens in einen öffentlich-rechtlichen Sender. In den letzten 10 Jahren stand der staatliche TV unter direkter Kontrolle der Präsidentschaftsadministration mit völliger Zensur. Jedes Programm, jede Nachricht konnte direkt beeinflusst werden. Schon heute ist die Situation dieser nationalen Stationen wesentlich besser. Aber das Risiko bleibt aufrecht, dass auch die aktuelle Regierung wieder dazu übergeht, die Programme stärker zu kontrollieren. Ich gehe davon aus, dass die Organisation, die jetzt die Koalition für öffentlichen Rundfunk gegründet haben, innerhalb kurzer Zeit die notwendigen Gesetze vorschlagen können und diese auch durch das Parlament bringen können.
Now form the coalition for public broadcasting, they can develop legislation and they can pass it through parliament.
Die Erwartungen an einen öffentlichen Rundfunk sind sehr hoch. So wird auch schon vom Modell einer ukrainischen BBC gesprochen. Im April wird es dazu zu einer Anhörung und Diskussion im Parlament kommen. Erfahrungsgemäß werden westliche Medienkonzerne in den ukrainischen Markt drängen. Ob sie einen Beitrag zu mehr inhaltlicher Vielfalt leisten werden, ist nach den Erfahrungen in anderen Transitionsländern wohl mehr als fraglich. Taras Schewtschenko setzt bei der Umgestaltung der Medienlandschaft weniger auf Hilfe aus dem Westen als auf eigene Initiative.
Actually, first of all, we're expecting something from ourselves and we're expecting that we have enough will and enthusiasm to change the system here. But if you speak about Western countries, definitely we would be happy to have the experience of these countries and to learn what they've already done, not to make the same mistakes as the
Wir erwarten uns vor allem etwas von uns selbst und gehen davon aus, dass wir genug Wille und Enthusiasmus in uns tragen, um die Situation zu ändern. Wenn wir aber über die westlichen Länder reden, dann wären wir sehr froh, wenn wir die Erfahrungen teilen könnten, um aus den Fehlern dort zu lernen und sie nicht hier zu wiederholen. Hier geht es auch wieder um die Frage der Medienmonopole und des öffentlichen Rundfunksystems. Ich würde aber nicht meinen, dass die Probleme im Westen und in der Ukraine die gleichen sind. Die Situation in der Ukraine war wirklich schlecht. Und ich meine, dass die Änderungen jetzt schnell und in einem Maße passieren können, dass die Ukraine sogar zu einem Modell für Länder in Ost und West werden könnte.
Wir haben die Möglichkeit, wie ich bereits gesagt habe, zu lernen, die Erfahrung und zu machen, etwas, das might be a good example for other countries that are thinking about reforming the media, both from to the east from Ukraine and probably to the west of Ukraine.
Was die Mediensituation auf lokaler Ebene betrifft, setzt Taras Schewtschenko mehr auf die Initiativen der langsam heranwachsenden Zivilgesellschaft.
We believe that people who should push the process should be civil society, should be NGOs, should be ordinary people, should be universities and so on and so on. Because definitely,
wir meinen, dass die Leute, die die Veränderungen vorantreiben, die NGOs, die Zivilgesellschaft, die normalen Leute, Universitäten und ähnliche sein sollten. Natürlich werden manche von denen, die jetzt an die Macht gekommen sind, früher oder später die Situation wieder unverändert lassen wollen. Der größte Unterschied zwischen den alten Machthabern und der neuen Regierung ist aber die Offenheit und Transparenz, die Bereitschaft, den Leuten zuzuhören. Heute gibt es öffentliche Auseinandersetzungen und öffentlichen Druck. Und das kann und hat auch schon konkrete Auswirkungen gezeigt. Das ist vielleicht der größte Unterschied zur Situation vor einem halben Jahr.
And that was the very big difference from what it was done, what was the real practice even half a year ago. Немало, немного такая дорога, врагами не тронута, сына утром оборюсь за бою, закрыты мягкие глаза, мимо меня нация, номинация на полноцея, и нацид, там под этой пенья, урда, один растение, тени, тем не менее, это погоня, пока не догонят, погоня. Летят мои кони, летят,
Am 10. und 11. März fand in Kiew die Ministerratskonferenz des Europarates zur Medienpolitik statt. Zum 7. Mal seit der Gründung des Europarates kamen die Vertreter der Mitgliedstaaten zusammen, um über die grundlegenden Fragen der Medienpolitik in den 46 Mitgliedstaaten zu diskutieren. Auch wenn die meisten Redebeiträge der Minister kaum als Diskussion, sondern vielmehr als vorbereitete offizielle Statements ausfielen, hatte diese Veranstaltung einen innovativen Charakter. als Versuch, die Kluft zwischen europäischer Politik und der Realität der Betroffenen zu überwinden, wurde vor der offiziellen Konferenz ein NGO-Forum abgehalten. Viele der dort aufgeworfenen Anliegen wurden in die Schlussdokumente eingearbeitet. Entscheidender als die zweitägige Konferenz wird die zukünftige Arbeit der CDMC sein. Dieses Arbeitsgremium vereinigt Vertreter aus allen Mitgliedstaaten und wird in den nächsten 4 Jahren unter dem Vorsitz des polnischen Medienexperten Karol Jakubowicz ganz wesentlich die Medienpolitik des Europarats gestalten.
The CDMM, soon to be CDMC, Steering Committee on the Media and New Communications Services, obviously has a membership of 4 to 6 countries because all the member states of the Council of Europe are represented on the committee, and it organizes the intergovernmental work within the Council of Europe on the media. Therefore, obviously, we need to cover a broad spectrum because different countries are interested.
Das CDMM, das jetzt zum CDMC wurde, als Leitungsausschuss für Medien und neue Kommunikationsdienste, hat 46 Mitglieder, weil in diesem Ausschuss alle Mitgliedstaaten des Europarats vertreten sind und hier die zwischenstaatliche Medienpolitik verhandelt wird. Wir müssen deshalb ein sehr breites Themenspektrum abdecken, weil die verschiedenen Staaten unterschiedliche Prioritäten haben. Der Europarat als Institution wiederum formuliert Standards zum Schutz der Menschenrechte in einem breiten Umfang. Die 3 Themen der Konferenz, Meinungsfreiheit in Zeiten von Krisen, Vielfalt in Zeiten der Globalisierung und Menschenrechte in der Informationsgesellschaft, machen die wichtigsten Themenfelder aus, mit denen sich die internationale Gemeinschaft, Europa und der Europarat beschäftigen müssen. Eine der allerwichtigsten Fragen, mit denen sich der Europarat auseinandergesetzt hat, ist die Frage der Vielfalt. Wir gehen davon aus, dass das Mediensystem Vielfalt widerspiegeln muss. Dazu dürfen die Medien erstmal nicht in den Händen einiger weniger Leute konzentriert sein. Es muss eine Vielzahl von Medien geben und das Mediensystem selbst muss aus den Bereichen öffentliche Medien, kommerzielle Medien und zivilgesellschaftliche oder Community-Medien bestehen. Es muss aber auch Kommunikationsfreiheit im Internet geben. Medienvielfalt ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Demokratie und hier hat der Staat die Verantwortung, für Vielfalt zu sorgen.
We also believe that there should be freedom of communication on the internet. In other words, it is our view that freedom of expression also through the media is a major aspect of human life, major aspect of democracy, and it is the duty of the state to make sure that this diversity can be represented in and through the media.
Der Europarat hat oft den Ruf einer verstaubten Institution, die politisch wenig bewirken kann. Der Europarat ist aber die wichtigste Institution, wenn es um die Verteidigung der Menschenrechte geht. Das Bestreben des Europarats, seine Politik näher an die betroffenen Gruppen heranzuführen, war ein Hauptgrund für die Veranstaltung eines NGO-Forums in Kiew. Über 50 Personen aus West und Ost nahmen daran teil.
We took our cue from the World Summit on the Information Society, which was also based on trilateralism between governments, business and civil society. At the same time, there has been a gradual opening up in the Council of Europe.
Wir griffen die Anregung des Weltgipfels zur Informationsgesellschaft auf, der auch auf eine trilaterale Zusammenarbeit baute, zwischen staatlicher Ebene, Geschäftswelt und Zivilgesellschaft. Gleichzeitig gab es im Europarat eine bestimmte Öffnung. Wir wollen mehr zusammenarbeiten, weil wir glauben, dass die Regierungen zwar die Verantwortung für Medienpolitik haben, aber sie können diese Verantwortung nicht alleine erfüllen, wenn sie nicht mit den Betroffenen zusammenarbeiten und ihnen zuhören. Wir schaffen nun Raum für NGOs und für die Zivilgesellschaft einerseits bei der Formulierung der Dokumente, aber auch während der Konferenz selbst mit dem NGO-Forum und den Reden der NGO-Vertreter in der Konferenz. Jedes Thema wurde ja von einem Mitgliedstaat, einem Experten und einem NGO-Vertreter behandelt. Ich glaube, diese Zusammenarbeit wird ein festes Element unserer Arbeit werden, weil es heute nicht mehr möglich ist, Politik alleine auf Regierungsebene zu formulieren. Formulieren. Wir reden heute von Governance und damit ersetzen wir das alte Konzept von politischer Gestaltung durch einen pluralistischen Prozess. Weil internationale Politik kann nicht mehr nur von Regierungen gemacht werden.
There is, as you know, the term governance, which is, as it were, replacing the old concept of government and policy making. Governance is a very pluralistic process. It is no longer possible to work only through governments in making international policy.
Community-Medien wie freie Radios waren ein Thema, das in mehreren Redebeiträgen erwähnt wurde, aber nicht explizit Eingang in die Schlussdokumente fand. Wie sieht Karol Jakubowicz die Chancen einer Verankerung des dritten Mediensektors auf europäischer Ebene, verbunden etwa mit der Formulierung von verbindlichen Mindeststandards?
Well, as a matter of principle, yes. We have noted the importance of the community media in our documents, and we will be proposing policies to promote media.
Prinzipiell ist das möglich. Wir haben das Thema ja auch in den Dokumenten erwähnt und wir werden Vorschläge zur Förderung der Medienvielfalt machen. Die Arbeitsgruppe zum Thema Medienvielfalt muss sich der Rolle der Community-Medien bewusst sein und es gibt keinen Grund, Vertreter der Community-Bewegung von der Mitarbeit in dieser Gruppe abzuhalten. Einerseits, um die Situation klarzumachen, aber auch, um politische Vorschläge einzubringen. Es ist aber auch sehr schwer, politische Vorgaben für die Mitgliedstaaten zu machen. Also müssen wir bei den Formulierungen sorgfältig sein, aber es ist prinzipiell möglich.
So we need to be careful how we phrase this, but as a matter of principle, certainly.
Thank you.
Heuer wieder fand das Weltsozialforum in Porto Alegre statt. Heike Schiebeck war als österreichische Vertreterin in der Europäischen Bauernkoordination Delegierte beim Weltsozialforum einerseits, aber sie war vor allem auch fast zwei Wochen zu Besuch in einer Siedlung von landlosen Bauern der MSD, der Landlosenbewegung in Brasilien. Sie erzählt im Gespräch mit Thomas Kupfer, was sie dort erlebt hat und über die Situation der Landlosenbewegung in Brasilien.
Heike, du bist vor kurzem aus Brasilien zurückgekehrt. Du hast dort unter anderem eine Siedlung von Landlosen besucht. Vielleicht eine ganz naiv klingende Frage am Anfang. Wie kommt es eigentlich, dass es so viele landlose Bauern gibt in einem so riesigen Land wie Brasilien?
Ja, Brasilien ist wirklich ein sehr großes Land. Das können wir uns kaum vorstellen. Das bedeckt ungefähr den halben lateinamerikanischen Kontinent und erstreckt sich über eine Länge von West nach Ost von 4.300 Kilometern und auch von Nord nach Süd über die gleiche Länge. Und es gibt aber in Brasilien eine sehr ungleiche Verteilung des Bodens, die eigentlich in der Kolonisation begründet liegt, weil vorher hat das Land ja niemanden gehört. Es haben dort indigene Völker gelebt, die Landbesitz als solches gar nicht kannten, wie die Europäer. Von den Portugiesen und den Spaniern ist das Land dann besetzt worden und als ihr Eigentum erklärt worden. Und die portugiesische Krone hat dann halt an gewisse Leute Land mit Eigentumstitel verteilt. Bis heute ist also diese Landverteilung äußerst ungleich. Und zwar gehört ungefähr 1% der Grundeigentümer, fast die Hälfte des Landes, also der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Und die große Mehrheit, nämlich die Hälfte der Landeigentümer, die müssen sich ungefähr 2% teilen und die haben jeder weniger als 10 Hektar, von dem sie eigentlich nicht leben können. Ja. Das reicht ein bisschen für die Selbstversorgung, aber da die Leute auch sehr abhängig sind von multinationalen Konzernen, wo sie ihre Produkte verkaufen müssen, die Preise auch sinken, gibt es halt eine Landflucht, eine ganz starke Landflucht. Es gehen viele dieser verarmten Bauern in die Städte und wo sie auch nur selten Arbeit finden, sie schlagen sich dann irgendwie durch und die Slums, also das heißt Favelas in Lateinamerika, vergrößern sich durch diese verarmten Bauern oder Kinder verarmter Bauern.
Das heißt also, Landlose meint insbesondere Menschen, die schon mal als Bauern auch mit einem Stückchen Land zumindest sich eine Zeit lang versorgen konnten oder das zumindest versucht haben, aber das nicht geschafft haben, weil die Bedingungen zu schlecht gewesen sind.
Ja, also das sind schon Leute vom Land, auch Landarbeiter oft, die einfach unter Bedingungen gearbeitet haben, die sie auch nicht mehr akzeptieren wollten. Oder oft eben Kinder von Kleinbauern. Also die Landlosenbewegung muss man noch erklären, das heißt MST, Movimento des Trabalhadores Rurais Sem Terra, also Bewegung ohne Land. Und ich war dort in einer Siedlung des MST und da waren wirklich also Kinder verarmter Bauern, die dort Land bekommen hatten.
Eine Siedlung, das ist ein gewisser Widerspruch, wenn wir hören Landlose auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine Siedlung von Landlosen. Wie kommen denn Landlose zu einer Siedlung? Wie entsteht sowas?
Die Bewegung MST, die gibt es seit 20 Jahren. Und zwar haben die am Ende der Militärdiktatur 1985 angefangen, Land zu besetzen, das nicht genutzt wird. Also die Großgrundbesitzer, die haben 1.000 Hektar, 5.000, 10.000 oder noch mehr. Es gibt einen, der hat 1 Million Hektar. Das wird aber nur ein ganz kleiner Teil davon genutzt. Also das ist einfach Besitz, der ungenutzt brach liegt. Und die Landlosenbewegung hat dann angefangen, vor 20 Jahren solches Land zu besetzen mit der Forderung, dass das brachliegende Land an die verarmte Landbevölkerung, an die Landlosen verteilt wird, damit die sich mit einem Stück Land also eine Lebensgrundlage schaffen können. Und diese Besetzungen, die gibt es über ganz Brasilien verteilt, in großer Zahl, also es sind derzeit 150.000 Familien, die an Landlosenbesetzungen teilnehmen. Und das muss man sich so vorstellen, das ist also ganz primitiv. Wir sind ein paar Stöcke in den Boden gesteckt, darüber sind schwarze Plastikplanen gespannt und so leben die Leute, mehrere Jahre oft, und machen halt Demonstrationen und fordern, dass sie Land bekommen. Es wurde auch einiges an Land verteilt. Insgesamt in den vergangenen 20 Jahren wurden 300.000 Familien wurde Land verteilt. Eine Familie, kann man so sagen, sind 3 bis 4 Personen im Durchschnitt, also ungefähr 1 Million Leute haben Land bekommen. Und wenn sie dann Land bekommen, schließen sie sich zusammen in Siedlungen. Also das ist wie eine Form der Landbesiedelung, dass sie dieses brachliegende Land dann urbar machen und dann Siedlungen aufbauen, also kleine Dörfer eigentlich.
Wir kommen gleich nochmal zur Landlosenbewegung allgemein zurück. Du warst ganz konkret in einer Siedlung in der Nähe von Porto Alegre. Wie ist das Leben dort in dieser Siedlung organisiert, ökonomisch und auch sozial?
Ja, ich war in einer Landlosensiedlung im Süden von Porto Alegre. Dort haben vor 10 Jahren 35 Familien insgesamt 900 Hektar Land bekommen. Also für jede Familie so ungefähr 20 bis 30 Hektar. Sie haben dann kleine Häuser gebaut, kleine Holzhäuser. Also dort haben jetzt alle Leute in Holzhäusern gewohnt. Sehr einfach, aber es reicht aus. Und von diesen 35 Familien haben sich 15 Familien auch in einer Kooperative zusammengeschlossen. Das heißt, sie haben ihr Land, was jede Familie bekommen hat, haben sie zusammengelegt als Gemeinschaftsbesitz. Und auch die Tiere, die sie angeschafft haben und die Gebäude, die sie gebaut haben oder die Maschinen, das ist in Gemeinschaftsbesitz. Die anderen 20 Familien, die dort Land bekommen haben, die arbeiten wie Einzelbauern, wie wir das kennen, als Familienbetrieb. Aber es ist natürlich sehr schwer, als Familienbetrieb dort von der Landwirtschaft zu leben, weil man ja alles von vorne machen muss. Man muss Strom legen, man muss einen Brunnen graben, man muss eine Straße bauen. Man muss schauen, wenn man mal etwas produziert, was über die Eigenversorgung hinausgeht, wie man das vermarkten kann. Und da ist man natürlich in einer größeren Gruppe stärker und kann das leichter bewältigen, diese ganzen Aufgaben, als wenn man allein ist. Und die Kooperative, eben mit den 15 Familien, die haben verschiedene Sektoren. Es ist eine ganz demokratische Einrichtung. Für die Sektoren ist immer eine Person verantwortlich. Es war auch sehr beeindruckend, dass es wirklich Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern. Also die Frauen haben in den Versammlungen genauso viel gesprochen wie die Männer. Die Vollversammlung entscheidet alle wesentlichen Fragen und trifft sich jeden Montag in der Früh und bespricht auch die Arbeit für die Woche oder entscheidet, wo wird jetzt investiert, wird eine Maschine gekauft oder wie viele Leute braucht es für den Reisanbau und so weiter.
Nochmal zurück zur Landlosenbewegung insgesamt. Wir haben gehört, Besetzungen gibt es schon seit einer ganzen Reihe von Jahren, aber noch nicht so lang ist es her, dass es einen Regierungswechsel gegeben hat in Brasilien und nominell zumindest eine linke Regierung im Moment an der Macht ist. Viele Erwartungen waren daran geknüpft. Was hat sich für die Landlosenbewegung seitdem verändert?
Ja, die Landlosenbewegung hat die Regierung Lula und hat Lula auch im Wahlkampf unterstützt. Der ist dann vor 2 Jahren an die Macht gekommen. Er hat ein Regierungsbündnis gemacht, auch mit bürgerlichen Parteien. Jetzt ist eigentlich die Enttäuschung sehr groß. Und man hatte sich doch erwartet, dass es besser ausschauen würde für die Landlosen und dass es jetzt schneller vorangeht mit der Landverteilung. Und das ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Ja. Also Lula macht sehr viele Kompromisse, weil er eben bürgerliche Parteien im Bündnis hat. Und was vor allen Dingen schlimm ist, ist, dass er wirklich sich der Weltbank unterwirft und den Vorschriften, die die Weltbank Brasilien macht, weil Brasilien ja bekanntlich also sehr verschuldet ist, sehr hohe Auslandsschulden hat. Und die Regierung Lula bedient diese Auslandsschulden. Also sie sind dabei, im Moment noch die Exporte zu steigern, um einen Handelsbilanzüberschuss zu erzielen. Den erzielen sie auch. Das ist auch eine Forderung der Weltbank. Lula übertrifft sogar noch diese Forderung der Weltbank und hat noch einen höheren Handelsbilanzüberschuss. Das ganze Geld, was aus diesem Überschuss kommt, wird für die Tilgung der Schulden verwendet. Also es fehlt Geld sowohl für die Agrarreform, wo man ja die Großgrundbesitzer entschädigt, um ihnen das Land sozusagen abzukaufen. Dafür fehlt das Geld. Und es fehlt auch das Geld für Schulen und für kostenlosen Zugang zu Universitäten und so weiter.
Es hatte noch einen anderen Grund, dass du in Brasilien gewesen bist. Es hat nämlich auch das Weltsozialforum in Porto Alegre stattgefunden. Du warst dort als Delegierte für Via Campesino. Und da geht es auch um alternative Landwirtschaftspolitik und Agrarreform. Was sind genau die Ziele einer alternativen Landwirtschaftspolitik oder einer solchen Landwirtschaftsreform, wie sie zum Beispiel auch in Brasilien notwendig wäre?
Ja, ich bin als Delegierte von Via Campesina in Porto Alegre gewesen. Und zwar bin ich selbst also hier in Europa im Vorstand der Europäischen Bauernkoordination, CPÖ, und wir sind Mitglied bei Via Campesina. Via Campesina ist eine weltweite Kleinbauern- und Landlosenbewegung mit 147 Organisationen und ungefähr 140 Millionen Mitgliedern, also eine sehr große Bewegung, die vor allen Dingen stark ist im Süden, in Lateinamerika, in Asien auch. Und wir haben eine gemeinsame Position, also wir haben eine Kritik am Welthandel und dass die Landwirtschaft derzeit über die WTO, über die Welthandelsorganisation, diesem Welthandel unterworfen wird. Also was zurzeit passiert, ist, dass Landwirtschaft in allen Regionen der Welt mit sehr unterschiedlichen klimatischen und Bodenbedingungen, diese verschiedenen Arten von Landwirtschaft werden zueinander in Konkurrenz gesetzt. Ja. Natürlich auch die Landwirtschaft des Nordens, die hochtechnisiert ist und sehr produktivistisch ist, wird in Konkurrenz gesetzt zur Landwirtschaft des Südens, die oft ohne Maschinen auskommt oder nur mit Zugtieren. Und das geht natürlich nicht. Ja. Was wir fordern, ist, dass die Landwirtschaft rausgenommen wird aus der WTO und aus ihren Bedingungen und Ideen von Freihandel. Und dass jeder Staat auf der Welt also das Recht hat, die eigene landwirtschaftliche Produktion durch Zollschranken zu schützen. Wir sind nicht völlig gegen internationalen Handel, aber dass eigentlich nur das international gehandelt wird, was wirklich nicht vorhanden ist, zum Beispiel, dass Europa meinetwegen Ananas importiert, das sind wir schon mit einverstanden. Aber wir sind nicht einverstanden, dass Europa billiges Rindfleisch aus Brasilien importiert und dadurch hier unsere Bergbauern in Österreich zum Beispiel niederkonkurrenziert werden. Weil dort in Brasilien, da kann man natürlich Rindfleisch viel billiger herstellen als in Österreich. In Brasilien sind die Tiere das ganze Jahr draußen, da ist es immer warm, man braucht keinen Stall, man lässt die einfach laufen. Nicht? Hier in Österreich müssen wir für 6 Monate Heu machen. Ganz einfaches Beispiel. Ja. So passiert das überall. Ja.
In dem Zusammenhang fällt oft das Wort Ernährungssouveränität. Was ist darunter genau zu verstehen?
Ernährungssouveränität wurde von Via Campesina entworfen als ein Konzept, eine Alternative zu der Landwirtschaftspolitik, die im Moment mit der europäischen Agrarpolitik also passiert. Und Ernährungssouveränität heißt eben, jedes Land hat das Recht, zuerst mal den Inlandsmarkt und die Inlandsproduktion in der Landwirtschaft zu schützen. Und dann gibt es verschiedene andere Forderungen, eben der Zugang zu Land, der Zugang zu Wasser, also dass das Wasser nicht privatisiert wird, der Zugang zu traditionellem Saatgut. Das sind so die Forderungen von Via Campesina.
Wir wollen nicht schließen, ohne zumindest noch mal kurz auf das Weltsozialforum einzugehen. Da kann man sicherlich keinen Überblick geben, aber so ein kleines Stimmungsbild. Wie kann man sich das vorstellen, wie so eine Riesenveranstaltung rein technisch und sinnlich abläuft?
Ja, ich glaube, das Weltsozialforum, das ist ein großes Treffen, wo Leute die Möglichkeit haben, zu den Themen, zu denen sie arbeiten, also Leute aus der Sozialbewegung, aus der Bauernbewegung, Gewerkschaften, haben die Möglichkeit, durch die vielen Veranstaltungen, die dort angeboten werden, sich zu dem Thema, für das sie sich interessieren, zu treffen und auszutauschen. Und daraus entstehen dann auch immer wieder Aktionen. Also ein Beispiel wäre, Uruguay hat ja die Privatisierung des Wassers verhindert durch ein Referendum und das auch in die Verfassung eingeschrieben. Und die Leute, die die Kampagne für dieses Referendum abgehalten haben, die haben sich auch am Weltsozialforum getroffen und das war der Ausgangspunkt dafür.
Herzlichen Dank und alles Gute für deine weitere Arbeit.
los barcos que pueden dejar la escoba. Cuidado con los barcos que pueden dejar la escoba.
Sujeta bien al chiquillo, dile a Jaime que se apure. No toque el 45, ojalá que no resulte. No toque el 45, ojalá que no resulte.
No toque el 45, ojalá que no resulte.
Compadrito Julio, no lo veo por ni un lado. Ojalá que haya alcanzado a pescar todo lo oculto.
Ojalá que haya alcanzado a pescar todo lo oculto. Ojalá que haya alcanzado a pescar todo lo oculto.
Ya se inició la toma, compañero, calla la boca.
Cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba. Cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba.
Soldados de la mañana dicen que dieron el dato. Mejor no caiga en mis manos, el traidor es desgraciado. Mejor no caiga en mis manos, el traidor es desgraciado. Mejor no caiga en mis manos, el traidor es desgraciado.
Nach diesen Klängen von Viktor Jara sind wir am Ende unserer Sendung wieder mal angekommen. Das war eine Stunde lang Europa von unten, das Monatsmagazin des Europäischen Bürgerforums. Hier mal kurz noch, von wem die Musik war in der vergangenen Stunde. Von den ukrainischen Gruppen Ocean Elsi und Pet Nitsa. Dann von Leningrad, eine russische Gruppe. Und jetzt am Schluss von Viktor Jara. Für alle, die vielleicht mitten in der Sendung eingeschaltet haben und Interesse haben, diese Sendung nachzuhören oder einzelne Beiträge zu hören, man kann das ganze Programm von Europa von unten auch im Internet hören oder herunterladen, und zwar auf der Homepage unter www.civic-forum.org. Dort kann man gerne auch die Sendung auf CD bestellen. Dort kann man auch die Monatszeitung des Europäischen Bürgerforums, den Archipel, zum Beispiel probeweise bestellen. Die Adresse, unsere Postadresse ist Europäisches Bürgerforum, Lobnik 16, 9135 Bad Eisenkappel. Und wir freuen uns natürlich wie immer über Kritik oder Anregungen für weitere Sendungen, für weitere Themen. An der Sendung mitgearbeitet haben diesmal wieder eine ganze Reihe von Leuten.
Dank an Heike Schiebeck und Thomas Kupfer.
Dank an alle Freunde in der Ukraine, die uns unterstützt haben, um die Interviews möglich zu machen. Das war mal Natascha und Jürgen vor allem, die uns begleitet haben in Kiew.
Die Jolana und der Orest, die uns beim Übersetzen geholfen haben.
Ja, und alle, die uns bei Laune gehalten haben.
In der eisigen Ukraine.
Okay, das war's jedenfalls wieder, und wir freuen uns natürlich auf ein Wiederhören in einem Monat bei Europa von unten.
Srećno.
Ciao.
Europa von unten.
Europa od spodaj.
Europe from down below.
L'Europe vue d'en bas.
Europa, visioni da sotto.
Europa, una mirada da bajo.